Hallo, schön, dass ihr euch eingeschaltet habt. Heute bekommt ihr von mir einige Informationen über die Neuapostolische Kirche und die ist ziemlich groß. Es gibt ja unheimlich viele christliche Kirchen und Gemeinschaften, die sich alle auf Jesus und auf die Bibel berufen. Es kann auch mal hilfreich sein, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was die anderen so machen. Vielleicht kann man daraus etwas lernen oder man kann auch das Besondere des eigenen Glaubens kennenlernen und der eigenen Gemeinschaft. Das wird einem deutlicher, wenn man einmal darauf guckt, was die anderen so machen. Die Neuapostolische Kirche ist mit ca. 330.000 Gemeindegliedern in rund 1.600 Gemeinden die größte christliche Sondergemeinschaft in ganz Deutschland. Größer noch als die Zeugen Jehovas, die viel bekannter sind. Natürlich kann ich im Rahmen so eines Beitrags nicht auf alle Einzelheiten der Geschichte und der Lehre der Neuapostolischen Kirche eingehen. Viele ihrer Lehren stehen durchaus mit denen der evangelischen Kirche im Einklang. Aber um das Profil der Neuapostolischen Kirche herauszustellen, werde ich mich vor allem auf die Abweichungen von der evangelischen Kirche konzentrieren. Weitere Informationen gibt es zum Beispiel im Katechismus der Neuapostolischen Kirche und auf Wikipedia, das habe ich unten auch verlinkt. Noch eine Vorbemerkung muss ich machen, ich kenne die Neuapostolische Kirche nicht von innen heraus. Ich war also nie Mitglied dort und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Gottesdienst von ihnen besucht. Ich gründe meine Ausführungen allein auf die Literatur, die ich gelesen habe. Und daraus leite ich dann auch meine persönliche Stellungnahme zu dieser Kirche und ihren Lehren ab. Die kritischen Anmerkungen, die ich mache, die wollen nicht ausschließen, dass es durchaus gläubige Christinnen und Christen in dieser Kirche gibt. Ich mache 5 Punkte. Ich fange an mit einigen Bemerkungen zur Geschichte der Neuapostolischen Kirche. Dann werde ich die Rolle des sogenannten Stammapostels beleuchten. Dann das Glaubensleben dieser Christinnen und Christen beleuchten. Am Schluss gebe ich eine theologische Stellungnahme ab und ziehe noch ein persönliches Fazit. Mein erster Punkt also aus der Geschichte der Neuapostolischen Kirche. Diese Kirche hat eine ziemlich komplizierte Entstehungsgeschichte. Im 19. Jahrhundert bildeten sich in England viele christliche Gemeinschaften und darunter eine Gemeinde, die es als ihre Aufgabe ansah, die Kirche der Endzeit, also der Zeit vor dem Weltuntergang, aufzubauen. Man rechnete mit dem baldigen Ende der Welt und dem Kommen Christi zum Gericht. Darum wurden Apostel berufen. Und diese Apostel sollten die zerstreute Christenheit sammeln und dem wiederkommenden Christus entgegenführen. Im Jahr 1835 gab es 12 Apostel. Als im Jahr 1855 3 dieser 12 Apostel starben, stellte sich die Frage, ob man neue Apostel berufen sollte, um wieder auf 12 zu kommen. Und über diese Frage gab es dann schwere Auseinandersetzungen in dieser Gemeinschaft. Ein leitendes Mitglied wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen und gründete 1863 zusammen mit anderen Ausgeschlossenen die Allgemeine Apostolische Gemeinde. Doch im Jahr 1878 gab es erneut Konflikte und wieder kam es zur Spaltung. 1885 wandte man sich von dem Gedanken ab, dass alle Apostel gleichberechtigt seien, und 2 Jahre später wurde dann der erste sogenannte Stammapostel ernannt. Wie von einem Baumstamm die einzelnen Zweige abgehen, so sollten vom Stammapostel alle anderen Apostel abzweigen und aus der Fülle des Stammapostels leben. Der Stammapostel steht also in der Hierarchie an oberster Stelle. Seit dem Jahr 1907 nannte sich die Gemeinde Neuapostolische Gemeinde und seit 1930 Neuapostolische Kirche. In der Nazizeit standen viele leitende Mitglieder und Apostel wie auch weite Teile der evangelischen Kirche in Deutschland, der NSDAP nahe oder waren sogar deren Mitglied. Der Stammapostel Gottfried Bischoff verkündete Weihnachten 1951 seine Überzeugung, dass er die Wiederkunft Christi noch selber erleben werde, dass er also der letzte Stammapostel sei. Später fügte er noch hinzu, dies sei ihm in mehreren Offenbarungen Gottes mitgeteilt worden. Diese Botschaft wurde von der Neuapostolischen Kirche zum Dogma erhoben. In den folgenden Jahren wurden tausende Gemeindeglieder und ein Apostel, die Zweifel an dieser Botschaft hatten, aus der Kirche ausgeschlossen. Als dieser Stammapostel, Gottfried Bischoff, dann am 6. Juli 1960 starb, da geriet die Kirche in eine schwere Krise. Das Problem wurde so gelöst, dass man kundtat, Gott habe seinen Willen geändert. Also nicht der Stammapostel hat sich geirrt, sondern Gott hat es sich anders überlegt. Und daran hält die Kirche bis heute fest. Seit den 1970er Jahren erhöhte sich die Zahl der Apostel auf zunächst etwa 60, inzwischen gibt es aber weltweit ca. 350 aktive Apostel. Dem Stammapostel untergeordnet sind folgende weitere Ämter: Bezirksapostel, Apostel, Bischöfe, Bezirksälteste, Bezirksevangelisten, Gemeindeälteste, Hirten, Gemeindeevangelisten, Priester, Diakone und Unterdiakone. Frauen sind von Ämtern ausgeschlossen. Die Zahl der Kirchenmitglieder hat sich im 20. Jahrhundert stark erhöht. Weltweit gehören der Kirche 9 bis 10 Millionen Menschen an, davon über 7 Millionen in Afrika, wo die Kirche am stärksten verbreitet ist. Soweit zur Einführung einige Bemerkungen zur Geschichte der Neuapostolischen Kirche. Jetzt zur Rolle des Stammapostels, der natürlich besonders wichtig ist. Wie ich schon sagte, steht der Stammapostel in der Hierarchie ganz oben. Er gilt als der Repräsentant Christi auf Erden. Christus leitet die Kirche durch diesen seinen irdischen Stellvertreter und durch die Apostel. Der Stammapostel und die Apostel legen die Bibel maßgebend aus. Der Stammapostel behält dabei das letzte Wort. Die anderen Apostel müssen geloben, ihm gehorsam zu sein. Denn der Stammapostel offenbart in Wort und Tat das, was Jesus will, so dass Jesus im Stammapostel erkannt werden kann. Das Wort des Stammapostels kann geradezu mit dem Wort Gottes gleichgesetzt werden. Und die wahre Kirche ist an das Amt der Apostel gebunden, sodass eigentlich nur die neuapostolische Kirche wahre Kirche sein kann. So ein bisschen erinnert mich das an die Rolle des Papstes in der katholischen Kirche, der ja auch Stellvertreter Christi auf Erden ist und gegen dessen Lehre man schwerlich Einwände einlegen kann. Viele Jahrzehnte lang wurde die Gegenwart Christi im Stammapostel behauptet. Inzwischen hat diese Überhöhung des Stammapostels aber deutlich nachgelassen. Doch wird daran festgehalten, dass Jesus seine Kirche in der Endzeit, in der wir jetzt immer noch leben, durch den Stammapostel leitet. So versteht sich die neuapostolische Kirche als Fortsetzung der von den biblischen Aposteln geleiteten Urkirche. In der neuapostolischen Kirche ist die ursprüngliche apostolische Kirche wieder aufgerichtet. Nur sie ist die einzig wahre Kirche. Nur ihre Mitglieder sind echte Kinder Gottes und dürfen sich so nennen. In jüngster Zeit hat sich die neuapostolische Kirche allerdings vorsichtig der Ökumene geöffnet. In Deutschland wurde sie im Jahr 2019 als Gastmitglied in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland aufgenommen, in der Schweiz in die entsprechende Arbeitsgemeinschaft schon 2014, und das ist ja schon etwas Besonderes. Auch in vielen anderen Bereichen gibt es inzwischen Gespräche und gemeinsame Aktionen. Die Teilnahme am Abendmahl der Neuapostolischen Kirche ist allen getauften Christinnen und Christen gestattet. Das wird aber nicht kontrolliert, ob jemand getauft ist oder nicht. Und in der Praxis wird niemand abgewiesen. Am Evangelischen Kirchentag 2013 in Hamburg nahm die Neuapostolische Kirche erstmals teil. Also da hat sich offenbar viel verändert und man hat sich wirklich einander angenähert. Die Kirche hat sich für die anderen christlichen Gemeinschaften, auch für die evangelische Kirche, geöffnet. Punkt 3 ist jetzt das Glaubensleben dieser Christinnen und Christen. Neben den Sakramenten Taufe und Abendmahl gibt es in der Neuapostolischen Kirche noch das Sakrament der heiligen Versiegelung. Damit ist die Ausgießung des Heiligen Geistes gemeint. Das Sakrament wird von einem Apostel gespendet. Und erst durch diese Versiegelung wird der gläubige Mensch zu einem Kind Gottes. Mit der Versiegelung ist auch der Anspruch der Neuapostolischen Kirche verbunden, die einzig wahre Kirche zu sein. Die Versiegelung, und das ist noch einmal etwas ganz Besonderes, kann an Lebenden und Toten vollzogen werden. Dazu werden Lebende stellvertretend für die Verstorbenen versiegelt. Außerdem können Lebende für Tote die Taufe und das Abendmahl empfangen. Das wird mit 1. Korinther 15, 29 begründet. Man geht davon aus, dass in den Gottesdiensten und den Aposteldiensten die Geister der Toten anwesend sind. Sie suchen dort Hilfe und Weiterführung. Manchen Gläubigen ist dieser Dienst für die Entschlafenen nach eigenen Aussagen aber unheimlich. In der Regel verstehen sich die Gläubigen aber wie eine große Familie, in deren Haus alles wohlgeordnet ist und jeder seinen Platz und seine Aufgabe hat. Die gottgegebene Ordnung sollte möglichst nicht hinterfragt werden. Das gibt Sicherheit und Orientierung, vor allem in einer Zeit schwindender gemeinsamer Werte. Allerdings fühlen sich kritische Gemeindeglieder wohl auch eingeengt. Ehemalige Mitglieder der Kirche haben sich psychischem Druck ausgesetzt gefühlt. Viertens, meine persönliche theologische Stellungnahme. Das Amt der Apostel stellt die wohl augenfälligste Besonderheit der Neuapostolischen Kirche dar. Unter den Aposteln ragt der Stammapostel heraus. Alle weiteren Ämter sind streng hierarchisch gegliedert. Der Stammapostel hat alle Autorität in Bezug auf Lehre und Organisation der Kirche. Als Repräsentant Jesu Christi auf Erden steht er diesem näher als alle anderen Menschen und kann sich in seinen Lehraussagen im Grunde nicht irren. Er gibt letztlich vor, was die Angehörigen der Neuapostolischen Kirche zu glauben und wie sie ihren Glauben zu leben haben. Die reformatorischen Kirchen haben da einen ganz anderen Weg, einen umgekehrten Weg eingeschlagen. Für sie ist grundsätzlich jeder Christenmensch von Gott mit dem Heiligen Geist begabt und deshalb fähig, ein Urteil über Wahrheit und Irrtum zu treffen. Er braucht keine andere menschliche Autorität über sich, um zum rechten Glauben zu finden, sondern kann sich selbst an der Bibel orientieren. Natürlich sollte er offen sein für das, was andere Menschen als wahr erkannt haben. Das Gespräch unter Christinnen und Christen dient daher der eigenen Wahrheitsfindung. Die evangelische Kirche ist deshalb nicht hierarchisch von oben nach unten gegliedert, sondern von unten her aufgebaut, von den einzelnen Christinnen und Christen und Gemeinden her. Die strenge Hierarchie der neuapostolischen Kirche kann psychischen Druck auf Gemeindeglieder erzeugen, die nicht in allem mit den vorgegebenen religiösen Überzeugungen übereinstimmen. Denn wer sich den Überzeugungen der Apostel widersetzt, muss im Extremfall befürchten, das Heil zu verlieren und aus der Kirche ausgeschlossen zu werden. Christlicher Glaube ist aber doch befreiender Glaube, kein Glaube, der die Glaubenden in ein Korsett zwängt. Freiheit des Glaubens bedeutet nicht Beliebigkeit, aber sie bedeutet die Gewissheit, dass alle Menschen Irrtümern unterliegen können und dennoch von Gott geliebt und angenommen werden. Es ist deshalb theologisch abzulehnen, dass eine kirchliche Obrigkeit entscheidet, wer den rechten Glauben hat und wer nicht. Die Entscheidung, was rechter und unrechter Glaube ist, kann nach evangelischem Verständnis nur die Gemeinschaft aller Glaubenden treffen. Natürlich gibt es auch in den evangelischen Kirchen Grundsätze des Glaubens, die allgemeine Geltung beanspruchen. Aber diese Grundsätze sind prinzipiell immer hinterfragbar und korrigierbar. Und die Vielfalt der möglichen Glaubenslehren ist weitaus breiter angelegt als in streng hierarchischen Gemeinschaften oder Kirchen. Die Bibel berichtet, dass die Amtsträger in der frühen Christenheit von der ganzen Gemeinde gewählt wurden und nicht nur von den Aposteln. Dass es in der frühen Christenheit keine Hierarchie gab, zeigt auch, dass der Apostel Paulus dem Apostel Petrus, auf den Jesus ja seine Gemeinde bauen wollte, in einer wichtigen Glaubensfrage widersprach. Würde man Petrus als den Stammapostel bezeichnen, dann wäre Paulus ein schlechter Apostel gewesen, weil er dem Stammapostel nicht bedingungslos folgte. Ein solches Denken aber ist dem Neuen Testament völlig fremd. Wenn man der neuapostolischen Apostelidee folgt, kommt hinzu, dass es in der Kirchengeschichte etwa 1700 Jahre lang bis zur Berufung der ersten neuapostolischen Apostel keine Kirche Jesu Christi im vollen Sinn gegeben haben kann, weil es in dieser Zeit ja gar keine Apostel gab. Dass es aber 1700 Jahre lang keine vollwertige Glaubensgemeinschaft gab, ist ein geradezu absurder Gedanke. Warum sollte Gott, der sich aus Steinen Kinder erwecken kann, so lange keine Kirche erschaffen, bis im 19. Jahrhundert in England eine kleine Gemeinschaft ein paar Apostel ernennt? Die neuapostolische Apostelidee führt dazu, dass die eigene Kirche allen anderen Kirchen übergeordnet wird und alle Christinnen und Christen eigentlich den eigenen Aposteln nachfolgen müssten. Nachfolge verlangt das Neue Testament aber allein gegenüber Jesus Christus. Er allein ist es auch, der die Versöhnung der Menschen mit Gott bewirkt. Das, was Jesus zur Versöhnung tat, muss deshalb nicht durch das, was ein Apostel tut, noch ergänzt werden. Das Heil geschieht nicht durch das Werk von Menschen, sondern es ist bereits durch den Tod Jesu Christi aus Liebe zu allen Menschen geschehen. Darum hängt die Gotteskindschaft nicht von der Versiegelung eines Menschen durch einen Apostel ab. Den Geist spendet Gott allein, und ein Mensch ist nicht nötig, um den Geist Gottes zum Menschen hin zu transportieren. Die Vorstellung, allein die neuapostolischen Apostel mit dem Stammapostel an der Spitze hätten die christliche Wahrheit und könnten den Menschen das Heil vermitteln, führt dazu, dass die neuapostolische Kirche letztlich als die einzig wahre Kirche verstanden wird. Eine solche Vorstellung wertet alle anderen Kirchen und Gemeinschaften ab und führt zu Intoleranz und im Extremfall zu Überheblichkeit. Vor diesem Hintergrund ist es bedeutsam, dass die neuapostolische Kirche sich für ökumenische Gespräche geöffnet hat. Und es bleibt abzuwarten, ob sich dies auch in einer veränderten Bewertung anderer Kirchen irgendwann einmal ausdrücken wird. Gewichtiger noch scheint mir die Gefahr, den Stammapostel so zu verstehen, dass er im Grunde an die Stelle Jesu Christi tritt und das Heil zu den Menschen bringt. Das wäre eine Abwertung Jesu Christi, die dem christlichen Glauben ihre Grundlage nähme. Zu bemängeln ist auch die These, die Wiederkunft Christi und das Ende der Welt stünden unmittelbar bevor. Zwar sagte auch Jesus, dass das Ende nahe vor der Tür sei, aber er stellt zugleich fest, dass niemand, auch er selber nicht, wisse, wann es soweit sei. Von daher stellt sich die Frage, welchen Sinn es hat, über Jahrhunderte hinweg das nahe Ende zu verkünden. Auch dadurch kann bei Menschen Angst erzeugt werden. Und durch diese Angst können sie im Glauben und in der Glaubensgemeinschaft festgehalten werden. Angstmacherei ist aber kein christliches Mittel, Menschen bei der Stange zu halten. Schließlich kann auch der sogenannte Dienst an den Verstorbenen Angst erzeugen, der davon ausgeht, dass die Geister der Verstorbenen unter uns sind und menschlicher Hilfe bedürfen, die sie durch die Apostel dann auch erhalten. Nochmal ist daran zu erinnern, dass das Heil allein in Jesus Christus gründet und nicht in menschlichem Handeln. Und von Verstorbenen, die unter uns gegenwärtig sind, ist in der Bibel nirgends die Rede. Ein kurzes Fazit zum Schluss. Insgesamt bildet die Neuapostolische Kirche eine eng verbundene Gemeinschaft mit festen Ordnungen und Lehren. Das ist für Menschen in einer Zeit, in der gemeinsame Werte und verbindliche Ordnungen kaum noch existieren, in einer Zeit, in der vielmehr jede Wahrheit in Frage gestellt wird, ist das durchaus attraktiv. Andere Menschen fühlen allerdings anders und fühlen sich in einer solchen Gemeinschaft, in der es kaum Raum zum eigenen Denken gibt, eingeengt und bevormundet. Eine streng fundamentalistische und dogmatisch festgelegte Lehre ist aber nicht das Besondere nur der Neuapostolischen Kirche. Es gibt vielmehr viele solcher Gemeinschaften, auch im Bereich der evangelischen Kirche. Auch dort besteht die Gefahr, dass Menschen Angst gemacht wird und sie psychisch unter Druck gesetzt werden. Dies aber widerspricht, wo immer es geschieht, dem Evangelium. Das Evangelium von der Liebe Gottes und der in Jesus Christus geschehenen Versöhnung des Menschen mit Gott ist eine Botschaft der Freude und der Freiheit, niemals der Angst und der Einschüchterung. Damit will ich nicht sagen, dass alles, was die Neuapostolische Kirche lehrt, dem Evangelium widerspricht. Ich schließe es keineswegs aus, dass der Glaube und die Liebe neuapostolischer Christinnen und Christen echt sind. Und ich schließe mich hier einmal den Worten des Paulus an: Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Man muss aber auch die Gefahren sehen, die in den neuapostolischen Lehren bestehen. Auf diese Gefahren möchte ich mit diesem Beitrag hinweisen. Ich spreche kein Urteil über die einzelnen Gläubigen oder die ganze Kirche. Gefahren gibt es natürlich nicht nur in der neuapostolischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche und in jeder anderen Glaubensgemeinschaft. Die Gefahren mögen nur anderswo lauern, aber es gibt sie überall. Letztlich muss jeder Mensch selber entscheiden, ob er sich auf so eine streng hierarchische und bevormundende Struktur einlassen will. Er sollte aber wissen, worauf er sich einlässt. Und er sollte sich Rückzugswege offen halten. Er sollte vor allem daran festhalten, dass unser Heil allein in Jesus Christus gegründet ist und dass dieses Heil von keinem Menschen ergänzt werden muss. Auch der persönliche Glaube ist keine Ergänzung des Heils, sondern seine Folge. Nur so bleibt die Freiheit des Glaubens gewahrt. Und es bleibt in Geltung, was Paulus schrieb. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Soweit meine Informationen über die Neuapostolische Kirche. Mach dir weiter deine eigenen Gedanken. Ich freue mich, wenn du dich demnächst wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin viel Segen. Bis bald!